Ich sage, wo wollen Sie denn hin? Ja, ich bin hier engagiert. Ich sage, nein, Sie sind als Putzfrau. Ich sage, das geht nicht, das können Sie nicht. Ja, aber ich habe einen Vertrag und die sich dem, du liebes Lob, wie wird die denn aussehen später? So, und als ich hier auf die Bühne sollte, da blieb uns allen das Herz stehen. Ich sah aus mit Haarteil und hier und geschminkt. Sensationell.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr beim Chef der falschen Traumfrauen, Heinz-Diego Lehrs, der Vater des Pulverfasses. Moin!
Guten Morgen!
Und erstmal Prost!
Ja, danke schön.
Na, guten Morgen. Ja, bei Moin kann man guten Morgen sagen, das stimmt.
Das sagt ja in Hamburg oft. Ja, Moin, Moin.
Ja, das stimmt wohl. Sag mal, Heinz-Diego, ich muss jetzt mal mich dran gewöhnen, dass Diego ausgesprochen wird, weil ich dachte ja, dass Diego ausgesprochen wird.
Nee, aber Diego wird es geschrieben, aber gesprochen wird wie jetzt Karl Otto oder so sagt man Heinz-Diego.
Heinz-Diego, okay. Habe ich jetzt parat hoffentlich. Sag mir, mehr als 47 Jahre lang warst du Chef des Pulverfasses. Du hast Travestie sozusagen salonfähig gemacht. Jetzt gibst du den Laden ab. Warum?
Ja, erstmal, weil ich hatte vor ein paar Jahren Lungenembolie, ganz schwer, und hatte auch, das war meine Tochter schon am Todesbett so ungefähr, und lag 2 Monate im Koma und so weiter und so weiter. So, das macht mir sehr zu schaffen. Dann kommt dazu natürlich das Alter, 77 Jahre, und solch Laden mit so vielen Mitarbeitern, mit Show, immer aktuell sein, alles, bin ich sehr, seit der Lungenembolie bin ich sehr, sehr lahm geworden. Ich habe gute Ideen zwar, was ich mit dem Laden ändern würde noch, nicht nur Kabarett, sondern auch Varieté, das Mischen und so weiter und so weiter. Aber das war mir, da habe ich gedacht, ach nee, jetzt bist du 77, was willst du jetzt noch groß anstellen und das alles noch umstellen oder noch wieder. Mir fehlt die jetzt die richtige Frische wieder in den Betrieb reinzubringen.
Also die Kraft fehlt dir auch,
die Kraft, so. Und nun dann seit so ein paar Monaten suche ich schon, oder seit einem Jahr jetzt suche ich jemand als Nachfolger, weil der Hausverwaltung, der wird es am liebsten, dass es so bleibt, wie es so ist jetzt. Und die hätten auch mit mir am liebsten noch den Vertrag verlängert. Aber nun habe ich dann, wie gesagt, jemand gefunden. Das sind eine Beziehung, 2 Herren. Und die machen das so liebevoll und sind frisch und wollen auch viel renovieren und so weiter und so weiter. Das alles, was ich hätte machen müssen, das machen die alles frisch.
Ja, und wie hast du die gefunden, die beiden?
Das sind Gäste von mir.
Ach, witzig.
Ja, das sind Gäste von mir, die immer als Gäste kamen und sind sehr begeistert gewesen von der ganzen Show. Und da hat der eine dann gesagt, ja, dann machen wir das. Und die haben sich so, also sehr gut, fantastisch.
Aber die kommen gar nicht aus dem Metier, ja?
Der eine ja, der andere nicht. Aber zwei sehr gut aussehende Männer und eine feste Beziehung ist das. Also klappt alles wunderbar.
Mhm. Du hast ja schon vor ungefähr, ich glaube, 1,5 Jahren verkündet, dass du gerne aufhören möchtest, ne?
Da war das, also seitdem. Ja, da hattet ihr in der Morgenpost, hattet ihr das schon mal geschrieben.
Ja, genau. Und warum war das überhaupt so schwer, jemanden für den Laden zu finden? Weil eigentlich ist der Laden doch auch ein Aushängeschild.
Ja, aber die wollten alle das Objekt, das Mietobjekt wollten sie alle haben. Aber der eine wollte einen Jazzclub reinmachen und andere Leute wollten ein Bordell reinmachen. Das wollte die Hausverwaltung wieder nicht. Also der ist es am liebsten, so wie es jetzt gekommen ist, dass das alles so bleibt. Mit Travestie-Show, also theatermäßig, ist das ja eben nur mit Konsumation, dass man eben trinken und essen kann bei uns und so weiter. Man muss schon da ein Fingerspitzengefühl haben. Und ich bin da natürlich so in diesen 47 Jahren, bin ich langsam gewachsen. Ich habe auch nicht gleich gesagt, ich kann das und das und mache ich. Die meisten wollen ja, das muss so gemacht werden, das muss so gemacht werden. So kannst du solche Laden nicht aufbauen. Da muss viel Herz bei sein. Erstmal bei den ganzen Artisten. Und dann auch die Kellner, die ich habe, sind alle sehr, sehr lange da. Und das alles so zu führen, die Leute auf freundschaftlicher Basis, das ist sehr, sehr wichtig. Und nicht zu maschinell, dass man sagt, ja, du, ja, nee, die gehen raus oder ich schmeiß dich raus und dies. Da muss man dann irgendwie ein paar nette Worte finden und dann doch wieder zusammen. Also es ist schon viel gerade so mit Travestie und Gastronomie, das ist sehr schwer schon.
Das zu vereinbaren ist schwer, oder?
Ja, im Allgemeinen schon. Ne? Man muss da schon irgendwie, man kann da nicht einfach so sagen, wir machen auf, man muss auch viele Stammgäste haben, hat das Bäuerfass. Mhm. Die jede Woche kommen oder einmal im Monat die neue Show sehen und musst du ja alles, naja, das muss jeder Gastwirt, davon abgesehen, ihn nett und ordentlich bedienen, aber trotzdem gehört da schon irgendwie, dass der ganze Laden immer ein bisschen herzlich dabei ist.
Ne? Ja,
fällt's dir? Ich habe immer einen Spruch gelernt, früher, als ich noch Einzelhandelskaufmann war: Freundlichkeit erobert Herzen. Und den finde ich zu toll, den Spruch.
Den hast du dir auf die Fahnen geschrieben,
den
ja?
Den habe ich mir im ganzen Körper stehen.
Ja. Fällt es dir jetzt schwer, den Laden loszulassen?
Ja, weil ich ganz ehrlich sein soll, wenn ich so alleine zu Hause bin oder abends ins Bett gehe und dann da liege ich und grübel, es ist schon schwer. Nur, was soll ich machen? Soll ich mit 80 oder 90 oder was umfallen im Laden? Das ist dasselbe wie mit dieser Lungenkrankheit, Lungenembolie. Da habe ich im Geschäft gesessen, wurde klitschenass, musste mit dem Unfallwagen ins Krankenhaus kommen und es war kurz vor 12. So, und ich werde immer älter. Ich werde jetzt im Januar, werde ich 78. Ich meine, irgendwann muss mal Schluss sein. Ne? Hm. Und diese beiden Jungs, die haben eine ganz besondere Frische, sind sehr motiviert, alles ganz toll. Und ich bleibe für die noch als Berater.
Also steigst du gar nicht ganz aus?
Nein, also ich bin bestimmt ein, zweimal die Woche, am Wochenende auf jeden Fall. Und wenn sie mich brauchen, das haben wir auch vertraglich festgelegt, dass ich für eine gewisse Zeit als Berater mit tätig bin bei den beiden.
Und was berätst du dann so? Auf die Finger klopfen?
Wenn die irgendwie was, oh Gott, wie sollen wir das machen oder dies oder... das sind viele Fragen, die so mit der Zeit kommen und sowas, ne? Wo ich gesagt habe, ja, da muss man vorsichtig sein, weil die haben dann auch, die können nicht so viel mit Freikarten anfangen, weil sie auch ganz neu beginnen und brauchen auch die Eintrittsgelder. Und wir haben immer viel mit Freikarten gemacht, weil eben jeder das Pulverfass kannte nach so vielen Jahren, die Hamburger Gäste. Mhm. So, und da habe ich gesagt, ich mache dir eine Liste mit den Stammgästen, die müssen auch so weiterhin rein, die gutes Geld da lassen und die ihre Besucher mitbringen und so, dass alles solche Dinge, wie das gelaufen ist, dass es auch so bleibt nach Möglichkeit, um keine Stammgäste zu verlieren.
Mhm. Wie viel Prozent Stammgäste hattest du da über die Jahre so?
Ja, unten in der Theaterlounge zum Beispiel so viele, auch die einmal reinkommen in der Woche und mal was trinken und die, aber so 10-20% würde ich sagen Stammgäste und dann haben wir sehr, sehr viel Hotelgäste. Ob das aus dem Atlantik ist, 4 Jahreszeiten, Ramadan, die besten Hotels in Hamburg, die an der Rezeption, die haben wir uns reserviert, ja, die haben auch Werbung von uns liegen. Und das gehört auch alles dazu. Ne?
Also viele Touristen, ja?
Viele, viele Touristen, die haben wir, Gott sei Dank auch.
Wann wird das Pulverfass wieder öffnen, weißt du das?
Normalerweise, der Plan ist 1. Juli. So sei denn, dass bis dahin sollte ja wohl die Innengastronomie wieder geöffnet haben, weil die Jungs sind jetzt schon am neue Diskothek oben reingebaut mit neuer Technik alles. Die Bühne wird neu ausgeschnitten mit neuen Strahlern und Vorhängen, alles, wie es automatisch läuft, neue Teppichware rein und so weiter, da sind sie jetzt schon bei. Und der Plan ist 1. Juli, ich glaube, dass das bis dahin alles klappt. Ich glaube auch, dass in Hamburg jetzt langsam die Außenterrassen sind auf, die Wahlen stehen vor der Tür, also werden sie wohl dann auch bald die Gastronomie wieder öffnen.
Ja, oben Disco rein?
Nein, die Diskothek, wo der Disc-Jockey sitzt, wo die Show fährt.
Okay, ich dachte jetzt, da ist jetzt auch eine Travestie-Disco.
Wo die Musik und Licht gemacht wird.
Also okay, also die Renovierungsarbeiten, ja?
Ja, und genau. Naja, aber da muss auch die Technik, nach 18 Jahren oder 20 Jahren Pulverfass jetzt, ist das dann auch überholt. Und wenn wir neue Geräte haben wollen, habe ich gesagt, nee, lass mal, das geht, dann muss noch ein bisschen gehen, weil ich im Kopf dann immer hatte, jetzt die letzte Zeit, naja, jetzt muss auch den Laden bald aufgeben, was soll ich da noch Tausende wieder reinstecken und sowas. Und das kostet auch alles sehr, sehr viel Geld, ne?
Ja, klar. Was für Neuerungen haben die noch so geplant, weißt du das?
Ja, auch showmäßig, auch eine besondere Frische rein. Ich habe ja nur auch, wir haben ja die besten Artisten eigentlich, bei uns kommt Mary und Gordy. Die Olivia Jones hat bei uns angefangen. also ob, auch im Spitztheater, die da auftreten, die Elke Winter oder bei uns, oder Travestiegruppen hatten wir aus Paris, und wir haben jeden Monat immer ein, zwei Gruppen im Wechsel, so mit 4, 5 Mann, und dazu dann Live-Nummer oder Men-Strip für die Damen und auch Travestie-Striptease. Also alles gemixt rundum, dass die Leute begeistert von einer 2,5 Stunden Show ist. Und die wollen auch ein bisschen mehr mit Drag Queens reinnehmen. So wie die Conchita Wurst mit so sowas ins Programm. Mhm. Ich habe immer ein bisschen auf Seriosität gedrängt. So. Aber wir haben mir nur klar gemacht, ja, man muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Und auch sowas ein bisschen mit ins Programm. Ich finde es toll, muss ich sagen.
Ja. Erzähl doch mal, erklär mal für die, die es nicht wissen, was genau überhaupt ein Travestie-Kabarett ist.
Ja, Travestie-Kabarett, das ist also für viele ist es auch ein richtiger Job, weil die Leute denken immer, oh Gott, was die da oben machen, ist einfach. Ja, so einfach ist das auch nicht. Wir machen zum Beispiel einmal im Jahr, haben wir immer einen Travestie-Nachwuchswettbewerb gemacht. Und wenn so mitunter junge Leute im Publikum sind, oh, was der da oben kann oder spricht, das kann ich schon lange. Und wenn die sich dann mal beworben haben für einen Nachwuchswettbewerb, dann sind sie vorher schon rausgelaufen. Nee, kann ich nicht, nervös. Das muss man mit dem Publikum spielen und Käs und singen und die Flirten von der Bühne und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Und einmal gibt es dann Jungs, die kommen als Junge zur Arbeit, sehen das richtig als Job, schminken sich und schminken sich auch morgens wieder ab. Das sagt man Darmimitator. Und dann gibt es Travestie, das sind Leute, die mit Hormonen behandelt werden, die sich mehr als Frau innerlich und äußerlich hingerichtet haben, mehr als Travestie mit anderen Busen, also mit Busen oder auch eben mit Geschlechtsumwandlung und so weiter alles. Das ist so der Unterschied, einmal Travestie oder einmal Darmimitator.
Also ihr habt dort Männer? Gemixt. Ihr habt beides. Ihr habt Männer dort, die sich halt als Frau zurechtmachen, genau, und als Frau auf der Bühne stehen.
Mit Parodien zum Beispiel, ja, als Tina Turner, der Johnny Boy, als Tina Turner oder Leute als Shelley Bessie. Oder wir haben Ikenna Benet, die macht Whitney Houston live. Die Leute flippen aus, wenn die auf der Bühne ist. Sowas, da, die kommen, ja, das sind Leute, die kommen als Jungs zur Arbeit und gehen auch so wieder als Junge nach Hause. Und sind dann nur eben bei der Show als, da sind sogar Leute bei, die eine Familie haben, die verheiratet sind, haben Kinder und alles so weiter. Das ist Joy Peters zum Beispiel, das ist ein Artist, sensationell. Also
tatsächlich
das,
mit einer Frau verheiratet,
der
ja?
Der ist mit einer Frau, der und, hat auch mein Buch mitgeschrieben, der textet sehr gut und so weiter. Der ist mit einer Frau verheiratet, hat 3 Kinder und tritt immer noch als sensationelle Frau auf, gesanglich und live. Ja. Also super, ja.
Also alles dabei, auch Männer, die eigentlich als Frau leben.
Auch, ja, ja, genau.
Aber auch geschlechtsumgewandelt sind schon,
einige,
ja?
Einige, nicht alle.
Hast du mal eine Situation gehabt, in denen du einen gebuchten Star, den du selber gebucht hast, ungeschminkt gar nicht erkannt hast?
Ja, laufend früher. Also am Anfang, da haben wir eine gehabt, Angie Stardust. Aus New York, die wurde mir damals von einer Agentur empfohlen. Das ist also schon 30 Jahre her. Die kommt dann abends um 19 Uhr mit so einem Rollwagen und Koffer. Ich sage, wo wollen Sie denn hin? Ja, ich bin hier engagiert. Ich sage, nein, Sie sind als Putzfrau. Ich sage, das geht nicht, das können Sie nicht. Naja, ja, aber ich habe einen Vertrag und die sich denkt, du liebes Loch, wieso wird die denn aussehen später? So, und als sie hier auf die Bühne sollte, da blieb uns allen das Herz stehen. Die sah aus mit Haarteil und hier und geschminkt, sensationell. Und die war sowas von fantastisch. Und im Schmitztheater hat die nachher auch oben diesen Angie's Nachtclub übernommen. Mhm. Haben sie mir weggeholt aus dem Laden. Ja. Und das war Angie Stardust. Und da ist sie dann auch, hat sie ihre Jazzlieder gesungen und so weiter alles. Da hatte ich einen Herzschlag gekriegt, als die gekommen war. Aber viele sehen teilweise als Männer nicht so gut aus wie als Frauen. Als Frauen natürlich weitaus besser.
Die Frauen sehen auch einfach besser aus.
Das ja, ist, natürlich.
Darum, oh Gott, ist das ja auch jetzt so, will Maris mich hier von hinten schlagen.
Ja, aber darum ist das ja auch die Kunst der Leute, eben diese Frauen nachzumachen teilweise, zu parodieren. weil die Whitney Houston und so weiter, und die genau wie die aussieht und sieht ja irre aus. Darum haben die auch zum Beispiel die ganzen Schlagersänger sehr viel Travestie als Publikum und als Freunde und so weiter alles. Mhm. Ist alles so eine Clique mit, wo der eine dem anderen was abguckt und wo man auch, so offiziell sich empfingeln und so weiter.
Gibt's das auch, da die ja aussehen wie Diven, sind das auch so richtige Diven dann? Und ist das eine Show oder gibt's da auch ganz viel Neid und Missgunst?
Ja, auch sehr, sehr viel.
Ja, also es sind so richtige Diven im Leben auch, ja? Ja,
aber da muss man dann als Chef mit in die Garderobe gehen und mit der Hand mal auf den Tisch hauen. Und das musste sein. Ich habe sogar schon gehabt, dass zwei Leute sich geschlagen haben in der Garderobe. Ja, das bringst du auf der Bühne, das bringe ich auf der Bühne. Ich mache das schon länger und die und da. Und dann sind sie aufeinander losgegangen. Das habe ich alles schon erlebt.
Oh weh, da musst du dazwischen, oder wie?
Ja, dann kommen die Kellner, die schlagen sich da hinten in der Garderobe immerhin. Ich selber wie so eine Furie in der Garderobe. Und dann habe ich die stillgelegt. Musste man Worte treffen, damit sie ruhig und ordentlich bleiben.
Weil die eine meinte, die andere würde ihr was
abgucken. Ja, das braucht bloß sein, dass der eine lässt sich ein Kleid machen und der andere, das braucht bloß so ähnlich sein. Wieso machst du mir alles nach, obwohl das gar nicht so war, durch Zufall? Oder wir haben natürlich auch einen Artisten, der schneidert für die Artisten selber. Der steht selber auf der Bühne, aber er macht auch für andere Kleider. Vielleicht hat er so ein bisschen gemischt, kann sein, aber die beiden haben sich dann enorm in die Haare gekriegt.
Hattest du also Jahrzehnte mit Zicken zu tun, ja?
Kann man schon wirklich schon sagen.
Aber das ist ja auch irre anstrengend, oder nicht?
Für mich nicht mehr. Ganz früh am Anfang, ja, bis ich das kapiert habe. Aber heute bin ich diplomatisch, heute habe ich das ja anders geregelt. Ganz klipp und klar, tu immer zu, so musst du deine Sachen packen, das geht, so kannst du dich nicht benehmen. Oder also heutzutage geht mir das alles so wie Öl runter, hätte ich mal gesagt.
Und früher hast du dir das richtig zu Herzen genommen?
Früher habe ich mir das ja zu Herzen genommen. Ich gucke, was ist das? Und wenn die morgen beide nicht wiederkommen, wie stehe ich im Laden da? Und habe keine Show und dies und so. Heute bin ich sehr diplomatisch, das alles anzufassen.
Aber wahrscheinlich haben die sich auch verändert, oder? Natürlich. Weil die ja natürlich, dir wird ja auch ein Rufer aussehen.
Die haben
ja
auch viel Erfolg teilweise. Die gehen auf Schiffs zur Unterhaltung. Die aber werden mitunter engagiert in Hotels für eine Gala. Die haben natürlich auch sehr viel. Guck dir an, Olivia Jones. Was ist sie für ein Star geworden und so weiter, ne? Und die ist angefangen bei uns als Travestie-Nachwuchs. Hat sie den ersten Preis gemacht. Aber ich meine, und solche Leute, die behaupten sich natürlich selbstständig, mehrere Betriebe, dies und das alles. Und da gibt es aber natürlich andere Leute, die gönnen der einen das nicht oder das nicht. Oder
ja.
Nein. Weil viele Leute wurden auch engagiert für Galas, für Auftritte irgendwo, für Veranstaltungen. So, warum hat die das? Warum nimmt er mich nicht? Und hier und dann alles hin und her, alles kreuz und quer ging das.
Oh weh. Das hört sich mal anstrengend an.
Ja, das bekommt kein Gast mit. Das ist so hinter der Bühne, aber so ist das, glaube ich, bei Schauspielern und allen anderen auch, überall so.
Ja, da habe ich zum Glück nichts mit zu tun, ja, deswegen weiß ich das nicht.
Habe ich schon gehört von Leuten, dass das überall so ein bisschen abgeht, ne?
Ja, alles so platzhirsch,
aber
oder?
Trotzdem, morgen sind sie dann wieder zusammen, wird ein Glas Wein getrunken, unten im Bistro, komm her, wir trinken ein zusammen, dann ist es auch wieder vergessen. Aber in dem Moment, wo die impulsiv, nüchtern und stehen und der Liedstrich, der ist schief und der hier und dann sind sie genervt und das gehört alles dazu.
Ja. Ne? Lass uns mal zu den Anfängen kommen. Wann hast du das Pulverfass eröffnet und wie kam es da überhaupt zu?
Also, es ist so, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann und war ich verheiratet, 8 Jahre lang. Und habe in Hamburg-Bramfeld 2 Spar-Supermärkte gehabt. Und das war auch alles schön und gut und alles wunderbar. Dann hat sich bei mir herausgestellt, dass ich mir zur Bisexualität neige. Und da war meine Frau absolut nicht mit einverstanden. Mhm. Und drohte mir, möchte mich scheiden lassen, dies und das geht nicht. Ich sage, du sehen das mal ganz locker, die Hauptsache unsere Ehe ist in Ordnung. Lass mich mal einmal in der Woche alleine weggehen oder einmal im Monat und frage nicht. Ne? Nein, das war nichts für sie, das Ding. Dann war das der Moment, wo in St. Georg, im Pulverteich, das Pulverfass, wo das herkommt, das gehörte meinem Vater. Und da war der Pachtvertrag ausgelaufen. Das wurde frei. Und da hat er gesagt, warum nimmst du das nicht? Dann geht doch jetzt in die Gastronomie. Wenn ihr euch sowieso scheiden lasst, lass ihr die Läden. Und dann fängst du mit dem Pulverfass in der Gastronomie an. Und das habe ich dann nachher wahrgemacht.
Du hattest das zusammen mit deiner Frau gemacht, die Läden, ja?
Die Lebensmittelläden.
Die Sparmärkte.
Die Sparmärkte, ja.
Okay.
Und auch mit Mitarbeitern. Ich habe Lehrlinge ausgebildet damals und alles sowas. So, und dann mit 29 Jahren bin ich dann in die Gastronomie gegangen und wollte aber auch, eigentlich wollte ich eine Diskothek öffnen. Und habe dann zur Eröffnung, da gab es im Ahrweiler Theater eine Travestiegruppe Les Garçons Terribles. Das waren so 6, 7 Leute aus Frankreich und die waren hier in Hamburg und ein Traum war die Revue. Und immer voll ausverkauft und so weiter. Und da hat jemand zu mir gesagt, warum machst du das so? Warum machst du eine Diskothek? Willst du da reinmachen? Und da hatte ich mir 4 Artisten für die Eröffnung engagiert davon. Einmal kam das gerade auf mit Menstrip, mit den Chippendales. Da habe ich gedacht, ja, musst du für die Frauen, musst du ein bisschen was Männliches haben. Habe ich 2 Jungs genommen, haben wir Kostüme für gemacht. Und die haben dann auf dem Podest getanzt, so als Go-Go Boys. Mhm. So, und die anderen beiden, die haben dann irgendwie Lieder gesungen oder gesprochen. Die kamen dann nachher aus dem Chino in Berlin. Da gab es so ein Travestie-Kabarett. Und wie gesagt, da war die Eröffnung. Und dann haben mir die Leute gesagt, warum behältst du das nicht bei? Hier, sowas gibt es doch gar nicht in Hamburg. Und da habe ich überlegt, ja, das kannst du machen. Dann fing der Laden sehr, sehr schwer an zu laufen, weil die Leute kannten alle Travestie nicht so, die Öffentlichkeit, vor 47 Jahren. Das war neu. Aber dann haben wir dank eines Reporters von der Hamburger Morgenpost, Mario Scheuermann.
Siehst du mal schon wieder die Mopo in deinem Leben.
Der hat eine ganze Titelseite vom Pulverfass geschrieben. Und vorne auf der Titelseite ein Mann mit 1000 Pumps und 1000 Perücken. Und da haben die Leute, und seitdem ging das los mit Travestie. Da sind die Leute auf der anderen Straßenseite gegangen, haben immer ins Geschäft geguckt oder so von außen in Schaukassen sich die Bilder angeguckt und so weiter. Und da fing der Laden an zu laufen.
Ja, es war ja nun auch 70er Jahre, Anfang, ja, genau. 70er, ne? Das war ja jetzt keine Zeit, die für ihre Offenheit bekannt war, ne? Nee, haben die Leute dann erstmal nur geguckt oder war geguckt, der Laden dann gleich mal bumsvoll?
Da kamen auch viele rein dann, ne? Also viele Leute, die nur vorbeigegangen sind, geguckt und viele Leute, die natürlich auch reinkamen alles.
Ja.
Ja, und dann fing das so leicht an zu laufen und dann immer besser und immer besser und...
Aber wie kam das? So eine Zeit, in der die Menschen doch eher, ja, bösartig auch eher so verklemmt und so. Wie konntest du dann wirklich da so diese Brücke schlagen?
Ja, weil die Leute gesehen haben, Mensch, das ist anständig und es gibt nicht früher, wie die Leute schon waren, hier muss alles eine Schwule sein oder sowas. Ja, das hat sich herausgestellt, dass andere Leute, wie gesagt, die sogar verheiratet waren und es als Job eben geliebt haben. Also, dafür muss man nicht homosexuell sein. Mhm. Und dann lief der Laden so langsam an und dann immer mehr. Und dann haben wir Kellner gehabt, hatte ich nicht genug Artisten und haben die von heute auf morgen, weil vielleicht jemand ausfiel an Artisten, haben wir denen Frauenkleider angezogen und der musste dann ein Lied singen. Da haben wir so viel, da hatten wir, weiß ich noch ganz genau, hatten wir jemanden mit Kabarett, mit Zylindern, so, das war vorher ein Kellner und der hat dann eine Nummer gemacht und hinterher, dann war der bedient, die Leute und so weiter. Also wir haben so uns sehr viel
einfallen lassen. Wie fanden deine Kellner das?
Fanden die
das gut?
Ja, das der war ja schon so ein bisschen weichlicher Typ und so weiter, ne? Feminin.
Okay, du hast sie nicht gezwungen, du machst jetzt hier mal auf der Bühne.
Nein, das kam von alleine dann.
Du hast gerade schon deinen Vater erwähnt. In deinem Buch Mein Leben auf dem Pulverfass beschreibst du deinen Vater als den schlimmsten Vermieter aller Zeiten. Was war so schlimm an deinem Vater?
Naja, weil der hat natürlich dann auch gesagt, die und die Pacht muss ich haben im Monat. Und der ging dann morgens durch und hat die Ascheimer umgeschüttet und geguckt, wie viele Sektflaschen da drin, was ich wohl Umsatz habe. Und ja, da laufen die Miete erhöht dann danach.
Ne, der eigene Vater?
Der eigene Vater, ja, das war so.
Das war ja ein knallharter Geschäftsmann. Ja,
der ging morgens rein mit seinem Freund, der hat einen Freund, auch so, die in den Essen gegangen sind und so, weil er auch alleinstehend nachher war. Und dann Egon, dann gehen wir kurz mal gucken bei Heinz, was er an Umsatz hat und so. Und da haben sie durchgezählt, weil er das wissen wollte. Und ich habe natürlich rumgedruckst, musste ihm das nicht sagen, weil ich kenne ihn ja. Und dann sind die beigegangen, haben die Mülleimer umgekippt und die Piccolos gezählt oder Sektflaschen oder Spiritosenflaschen. Ich dachte, oh, dann muss er das und das an Umsatz gehabt haben. Und dann wusste er und hat die Pacht erstmal wieder erhöht.
Warst du da sauer?
Ja, natürlich war ich sauer. Aber ich meine, es war mein Vater und so weiter. Ne? Und er musste ja auch leben, obwohl er ein gutes Leben hatte. Also durch das Pulver war es früher, weil das war ganz früher, war das mehr eine Boxerkneipe, so wie heute die Ritze. Wo sich 12 Boxer trafen und mit Striptease, mit Frauen und so weiter. Aber so war das seine Richtung gewesen damals. Und dann hatte er das selbst verpachtet, hat nichts mehr, ein Restaurant hat er dann gemacht und so weiter. Aber so, und dann wurde es, wie gesagt, frei, weil der Vertrag mit denen abgelaufen war, 15 Jahre, und dann habe ich das übernommen.
Hat das und dann seine Kleinlichkeit, sage ich mal, hat die dann zum Zerwürfnis geführt
Der ist nachher verstorben, Also so war er nicht. Es war immer am Rande noch so.
Hat er wohl, am Rande der Legalität.
So sieht das aus, ja.
Und warum bist du dann auf der Reeperbahn gelandet?
Das war Grund und Boden, unser Eigen. Also gehörte meinem Vater. Und da haben wir natürlich auch, ich habe noch einen Bruder gehabt. Und der hatte nebenan, das war eine reine Animierschuppen, eine Bar. Die hat er dann, er war da schon Pächter und ich bei meinem Vater mit dem Pulverfass Pächter. Und das haben wir dann nachher geerbt, ja auch. So, und dann war das unser Grundstück. Und jetzt vor 25, 30 Jahren fing die Hansestadt Hamburg an. Die wollten St. Georg irgendwie sanieren. Und das sollte bebaut werden, das war ein Flachbau. Und das sollte so 4-5 Stockwerke angepasst werden zu den anderen Grundstücken. So, und das wollte ich aber.
Es bohrt irgendwer. Macht ja nichts.
Was habe ich jetzt gesagt?
Das war ein Flachbau?
Ja, das war ein Flachbau. Und da hatte ich mir einen Kostenvoranschlag machen sollen. Habe ich gemacht, was ein Wohnhaus dahinsetzen kostet. Und das war so an die 4 Millionen. Und dann habe ich gesagt, nee, und das hier auf St. Georg und dafür Schulden dann so viel aufnehmen und alles so war dann, nee, das mache ich nicht. Und da habe ich mich dann bemüht, durch einen Freund, der Makler ist, für einen anderen Laden und bin dann ans Oase Kino gekommen, was jetzt das Pulverfass ist. Das war früher ein Kino, was aber geschlossen war. Da war die Zeit mit Kinos, war nicht gerade da, überall war Kino frei, haben sie Supermärkte reingesetzt oder dies. Und das war schon jahrelang, stand es leer.
Oase-Kino, erklär mal, sag mir nichts, ist das?
Das war Oasen-Kino. Aha. Richtig, ein Kino.
Wo ein normales Kino.
Normales Kino.
Okay.
Und ein normales Kino. Und nachher hatte sich das geteilt, auch als normales Kino, aber in mehrere. So in 3-4 kleinere Kinos, also drin Seele, wo immer andere Filme auch noch, aber also normale Filme, ne? Also kein Porno oder irgendwie aus dem Kino.
Aber naheliegend auf dem Kiez. Also jeder, der sagt, hier war vorher ein Kino drin, der meint was anderes.
Das ist auch das gewesen der Bewerber, die den Laden haben wollten. Das wollte die Hausverwaltung nicht. Die wollten kein Bordell da rein haben oder in dieser Richtung.
Und dann hast du da den Zuschlag bekommen.
Und ich habe alles, was da war, alles habe ich mit jedem Nagel, jede Glühbirne, alles raus. Jedes Elektrokabel vollkommen neu eingerichtet. Und mit den Architekten jede Glühbirne selber ausgesucht, jede Fliese und alles so, wie es heute steht, noch habe ich dann gemacht.
Und wann war das
eben
genau?
20 Jahre her jetzt.
20 Jahre?
Ja, mein Vertrag war 20 Jahre. Also habe einmal verlängert, also 22 Jahre oder was war das her.
Was war das Besondere für dich auf dem Kiez? So vom Lebensgefühl, von der Einstellung der St. Paulianer her oder so?
Sowieso, das ist allerdings alle Leute, die da leben, das ist wirklich wie eine große Familie. Da hilft der eine, hast du diesmal, habe ich es bei mir ausverkauft oder das oder ob das mit Eiswürfel, wir brauchen Eis, kamen die Leute zu uns oder wenn wir was gebraucht haben. Also unter den Kollegen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es sensationell in der Gastronomie. Da auch jetzt auf der anderen Seite ist ein Junge, der hat ja da so einen Nachtclub, da hat er jetzt so eine Bierkneipe reingemacht. Das heißt Heiermann, aber die Leute kamen bei uns als Gäste unten im Bistro. Also wir haben keine Probleme, überhaupt nicht. Nun muss ich dabei sagen, dass auch, als wir auf St. Georg waren, die ganzen Zuhälter sozusagen mit ihren Mädels am Sonntag, wenn die frei gemacht haben, immer als Gäste zu uns kamen. Und da das schon gute Freunde wurden von uns, so Zuhälter. Und die kamen bei mir mit ihren Männern und als Familie kamen die bei uns sehr oft im Pool, weil sie Geburtstag gefeiert oder Silvester gefeiert. Also war schon alles toll. Also
hatte ihr viel Kontakt da zum Milieu?
Ja, sehr. Aber also nicht schlecht, sondern gut. Ne, sehr gut durch das alte Pulvers im Pulverteich. Da haben wir die Kerne, die kamen alle mit ihren Mädels und der eine, dann, wie soll ich sagen, zu Helder, der hat dann 3-4 Frauen, dann kam er mit allen Frauen und die haben den auch den schickern lassen mit den Strippern und alles so weiter. Also alles ganz familiär, kann ich mich nicht beklagen. Hast du die Nase voll von St. Pauli? Um Gottes Willen, nein, nie. Mhm. Und dann eben nachher, dadurch wurde es ja immer mehr, durch diese Touristensachen. Das war ja früher vor 20 Jahren noch nicht so, in dem Sinne. Aber das hat sich so rauskristallisiert, dass sich so langsam, hat auch viel die Olivia Jones damit zu tun, in der großen Freiheit mit den Touristen und so weiter. Also ist schon Anziehungspunkt St. Pauli. Und für uns Gastronomen eben auch, was bei uns sensationell war, immer war dieser Schlager-Move. Wenn der war, brechende Fülle, mehr, besser als Silvester und so weiter. Also wenn die Leute wissen schon, auch die Hamburger, wann sie auf die Reeperbahn gehen oder wenn der Christkindlmarkt ist im Winter um Spielbudenplatz und so weiter, das zieht die Leute dann auch zu uns mit rein, im Vorbeigehen, oh hallo und lass uns mal und dies und das. Also eigentlich alles sehr familiär, wenn man sich kennt. Also da tut keiner was. Mir geht keiner ins Geschäft mit meinen Travestie. Von den Luden haben die gar kein Interesse. Die wollen sich amüsieren. Und ich gehe nicht und kaufe dem, wie vielleicht eine Frau abgekauft werden kann, für 10.000 Euro. Das interessiert mich nicht.
Also hattest du aber auch nie ein Problem mit, irgendwie mit allen Kontakte zu
gar
halten?
Nichts, gar nichts. Im Gegenteil. Alles Freunde von mir gewesen.
Mhm. Naja, aber war für dich auch kein Problem, dass die halt ihre Mädels verkaufen?
Damit habe ich gar nichts zu tun, aber das wollte ich auch nicht wissen.
Mhm.
Bei uns kamen die als Gäste. Und dann sind sie nett und ordentlich behandelt worden, haben mich nett behandelt und die Kellner und alles hier ganz toll. Nee, da kann ich gar nichts zu sagen.
Mhm. Und war es so, dass das Publikum auf St. Pauli auch einfach offener war als auf St. Georg? Oder machte das keinen Unterschied?
Also ich will mal so sagen, auf St. Georg wurde nachher ganz schlecht, weil wenn da Leute wenn die erste Show vorbei ist und Leute haben vor der Tür gestanden, so eine Schlange oder so, dann sind die Leute beklaut worden. Und sowas habe ich ja alles auf St. Pauli überhaupt noch nie erlebt. Wenn da Leute tatsächlich mal sich gebündelt vor der Tür mal bewegen oder wie. Aber da haben sie den Frauen dann auf St. Georg die Handtaschen weggezogen und alles so weiter. Nee, das ist eigentlich, nee. Kann ich nicht sagen.
Wie schätzt du es ein, vom Start des Pulverfasses bis heute so die Entwicklung in den Köpfen der Menschen? Hat Travestie noch irgendetwas Anrüchiges für die Leute?
Nein, absolut nicht. Ganz und gar nicht. Nein, das ist salonfähig geworden durch gute Firmen, die Artisten. Es kommt darauf an, wie der Artist ist. Es gibt ja viel Nusch in der Schmuckstraße. Und das ist, wo die Travestie um die Zähne umherlaufen. Und dann gibt es Gehobene.
Und dann Travestie ohne Zähne.
Oh. Und dann gibt es eben auch Travestie erster Klasse. Und so war das Pulverfass immer. Also nur Leute, die sehr gut sind.
Ja, habt ihr da auch Promis angezogen, die
alles,
zu euch gekommen sind?
Alle waren sie früher da.
Wer denn so?
Ob das Vigiliandros war, ob das Marianne Rosenberg war, also schon, wie hieß der Film noch, Psycho früher, dieser Schauspieler? Ja, zum Beispiel. Da haben wir uns noch gewundert, der hatte zwei verkehrte Socken an, zwei verschiedene. Karel Gott. Ja. Also alle, es waren alle, die in Hamburg waren, waren im Pulverversand, Travestie. Thomas Fritsch und was nicht alles, also die ganzen Schauspieler und Prominente.
Ja, gibt es heute denn noch irgendwelche Gäste, die total erstaunt sind, wenn die Traumfrauen dann da ihr Geschlechtsteil zeigen und die das gar nicht glauben können?
Gibt es auch noch, also weil wenn der Hamburger Besuch bekommt, komm, ich will euch mal was Besonderes zeigen, eben Leute von, wo Travestie gar nicht so aktuell ist, vielleicht vom Lande oder von einer Kleinstadt irgendwie, so war es ja auch immer besonders, wenn die jetzt Besuch kriegen aus Kiel, komm, wir zeigen euch was Besonderes, gehen ins Pulverfass und dann saßen die mit dem Mund und haben den Mund gar nicht wieder zubekommen. Das kann doch nicht sein, weil ja teilweise sahen die Jungs dann als Frau auch hübscher aus als so manche Frau dabei. Und die waren dann auch, haben wir gemerkt, bei einem Ehepaar zum Beispiel, die hat immer zu ihrem Mann so am Rockzippel, da kommt halt nicht so hin, das ist doch ein Typ. Weil die sah so fantastisch aus mit Busen, mit allem drum und dran. Also war irre. Ja. Und die waren dann auch viele Frauen, die auch eifersüchtig waren.
Ja, hattet ihr das öfter im Publikum?
Ja, hatten wir sehr viel. Nein, da bin ich wieder hin und will ich nicht. Und ja, sehr viel.
Oh weh. Wolltest du irgendwann auch mal auf die Bühne?
Nein.
Nee? Wolltest immer nur im Hintergrund agieren?
Immer nur als Hintergrund.
Warst du auch nie
auf
der Bühne?
Doch. Ich war auf der Bühne, wenn wir Jubiläumsfeier hatten. Zum Beispiel immer so alle 5 Jahre haben wir immer unser Fest, Jubiläumsfest, also immer ein bisschen größer gefeiert. Da waren wir am Mittelweg, da in diesem Choreo-Haus. Dann waren wir immer im Schmitz Tivoli, haben da das gemietet, die eine Nacht, sind da aufgetreten. Dann haben wir, ich weiß gar nicht wo noch, überall. Dann haben wir, um die Leute anzureisen lassen, vor dem ganzen Fest, in Oldtimers hatte ich gemietet. 20 oder 30 Oldtimer-Autos und fuhren die alle vor und die Transvestiten geschminkt und alles da raus. Eine, diese Angel Stardust, die kam auf Motorrad an. Und die Leute, die ganze Presse geschrieben und das war eine Sensation für Hamburg.
Ja. Und du toll. Auf der Bühne auch.
So, und dann war ich auf der Bühne beim Finale.
Und als Leute, Heinz Stigo oder als was?
Nee, als Mann.
Als Mann?
Ja.
Als Chef.
Als Chef, genau. Und die habe ich dir vorgestellt. Und dann, weiß ich, einmal habe ich ein Lied gesungen, dann mit so einem weißen, wie der hieß, dann mit einem weißen Schal. Und da habe ich gesungen, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist zu schön, um wahr zu sein, so da an. Und dann,
das kannst du aber noch weiter.
Und jetzt präsentieren wir ihnen die und die präsentiert oder den und den alle aufgezogen und auf die Bühne kommen lassen als Finale.
Ja.
So, sowas habe ich schon gemacht, aber sonst nicht.
Aber nie im Fummel?
Nein, dafür bin ich zu männlich.
Meinst du? Ja, aber du hast ja auch den einen oder anderen Star nicht erkannt. Vielleicht würde man dich ja auch nicht erkennen, wenn du dann da als Frau auftrittst. Wer weiß. Aber die Shows hast du dir ja einfallen lassen, oder?
Ich habe das immer so, die Nummern zusammengestellt, zum Beispiel engagiert. Also immer 2, 3 Live-Nummern, die mit Publikum sprechen. Ein Travestie-Striptease, ein Men-Strip, das für jeden was dabei ist. Für die Damen, die wollten dann, und dann hatte ich nebenan von meinem Bruder das Lokal mit übernommen. Und da habe ich gemerkt, Crazy Boys hieß das.
Mhm.
Und da habe ich 5, 6, 7, 8 Jungs gehabt, die Striptease gemacht haben, nur für Damen. Mittwochs kamen zum Beispiel nur Frauen rein, gar keine Männer, erst in der zweiten Show, also ab 12, aber vorher nur Damen und keine Männer. Mhm. Und es war eine brechende Fülle und geschrien die Frauen. Aber da muss ich dabei sagen, damals, heute ist es vielleicht anders, Frauen waren kein Publikum für den Verzehr.
Mhm.
Die muss ich unbedingt was trinken oder ich will doch gar nicht oder ich möchte nur ein Glas Wasser. Damals hatte ich das auch immer gemacht mit dem Mindestverzehr 20 Euro. weil viele hatten dann auch eine Freikarte und wollten dann nur ein Wasser und davon bezahlte ich das natürlich nicht. Ja. Und das hat sich nachher, das hatte ich glaube ich 5 Jahre lang, so das Crazy Boy, aber es hat nicht, in der Beziehung ist ein Mann mehr, auch so in Diskotheken oder Nachtclubs, ein Mann ist großzügiger in der Beziehung. Der sagt, möchtest du auch was trinken als Barmann oder als Barfrau, möchten Sie auch was trinken? Aber eine Frau sagt, nee, hier möchte auch was trinken, ganz selten. Oder dass sie eben den Jungen anbaggern möchte. Aber Frauen in dem Sinne, wollen wir sagen, sind nicht so großzügig mit dem Geld wie ein Mann als Gast.
Die vertragen auch einfach vielleicht nicht so viel, ne?
Kann auch sein.
Ja.
Aber die wollten natürlich die Jungs immer treffen nach Feierabend, aber wollten auch keinen dafür ausgeben, ne?
Mhm. Die Shows von den einzelnen Stars hast du, aber die Choreografien, hast du die gemacht?
Nein,
oder?
Choreografie habe ich, ist immer jemand dabei gehabt, der sich da auskennt, der eine Eröffnung gemacht hat, damit die alle gleichzeitig tanzen und so weiter. Aber die Zusammenstellung, die Leute engagieren, damit von allem was bei ist, eine Singnummer zum Beispiel, die Christina als Zara Leander, Und dann die Revue-Nummern wieder zwischendurch und dieser Wechsel und das alles. Dies habe ich mir immer so zusammengestellt, dass für jeden was dabei war. Mit Federn, mit Rüschenkleidern, Pailletten und dies und das. Immer darauf geachtet, dass alles da ist. Wir haben eine Gruppe gehabt aus Frankreich mit 5 Artisten. Die haben Federn gehabt, mit LKW angebracht und alles. Es war eine Sensation alles.
Ja.
Darum ist auch weltbekannt in Spanien, Brasilien, viele Brasilianer, die in Hamburg kommen, die kennen das, weil da ist ja auch viel Travestie und sowas, ne?
Die kommen dann direkt bei dir klopfen, ja?
Ja.
Oder kamen bei dir klopfen, jetzt ja nun nicht mehr, ne?
Oder als Gäste dann eben, ne?
Ja. Beschreib mal so ein bisschen die Stimmung im Pulverfass. So ein Abend im Pulverfass, was ist da so für eine Stimmung? Was ist das Besondere?
Party. Ein bisschen, also wenn wir eine seriöse Nummer haben, so wie sie, diese Christina, die immer Zara Leander Lieder gesungen hat, da haben die Leute dann so ein bisschen immer so im Sessel immer mit dem ganzen Körper so ein bisschen la 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 so mit. So, und dann musste wieder eine Nummer hinterher, damit die Leute nämlich nicht zu müde werden, die dann Power gemacht hat. Renate aus Brasilien und hier hat dann mit Ching de Rastasa Brasilien, dann wurden die Leute wieder mitgezogen, alles. Und das gehört alles dazu, die Leute zusammenzustellen.
Mhm.
Ne? Oder dann kam wieder eine Nummer mit Federn und mit Rüschen und kurz die Endrosister, 3 Jungs auf der Bühne, die das gemacht haben. Oder also das habe ich selber alles gemacht, die ganzen 47 Jahre.
Ja. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Schlägerei, Garderobe, Eifersuchtsszenen im Publikum. Ja. Was war so für dich die skurrilste Situation, die du da erlebt hast im Pulverfass? Erinnerst du das? Fällt dir da noch irgendeine Geschichte ein, die du total skurril fandst?
Nee, wollen wir so sagen, da bin ich auch ein bisschen abgestumpft in dieser Zeit. Wenn da so kleine, früher beim Crazy Boys, wenn da die Damen alle da waren, keine Männer reinkamen, da, was soll ich jetzt sagen, da mussten wir die Leute nach der Show von der Toilette wegholen tatsächlich, weil die Frauen mit den Jungs dann in die Nische reingingen und da und.
Also es war nicht nur auf der Bühne, Manstrip, sondern auch auf der Toilette.
Ja.
Nochmal in der privaten Kammer.
Viele Frauen, die vor der Türe standen haben, bis die Jungs Feierabend hatten und dann, oh, und kann ich nicht mit dir kommen oder willst du nicht mit mir kommen? Und
so richtige Stalkerin,
es,
ja?
Durch welches ist eigentlich auch so, dass fast jede Crazy Boys damals Vater geworden ist von irgendeiner Frau, hat immer irgendwie, obwohl die ihre eigenen Frauen hatten.
Das sind ja Zustände. Meine Güte. Ja, dann kommen wir mal zu deinem Privatleben, ne? Also hast ja gerade schon erzählt, bisexuell, Frau hat
darum,
das nicht
sie
mitgemacht.
Sie sagt zwar immer, das stimmt heute nicht, weil das hatte ich auch im Buch geschrieben, aber es war der Grund. Ich wollte es dann aufgeben, dass ich ihn eben auch mal mit dem Mann oder so und hat ihr auch ihr zuliebe das versprochen, dass ich das nicht mehr mache. Aber wenn das in der Natur ist, das können sie nicht abstellen mit dem Schalter.
Mhm.
Na, wenn sie den Jungen sehen, den sie hübsch finden, oh, guck mal, das ist ja geil oder irgendwie so. Das kann man nicht sagen, mache ich nie wieder, das geht nicht. Wenn eine Frau lesbisch ist und mit einer Frau, dann sucht man doch irgendwie so heimlich da wieder irgendwie So, ob das mit Blicken ist oder wie auch immer. Ne? Und das hatte ich ihr versprochen, zwar zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, aber das hat sie nicht mehr mitgemacht.
Wie lange hast du versucht, das zu unterdrücken?
Ja, in der Ehe? Ein, zwei Jahre bestimmt.
Das war ja sicherlich auch eine harte Zeit für dich, oder?
Es war schwer. Wollen wir sagen, nein, aber es war eigentlich nur für mich nebenbei. Ich habe ja meine Frau geliebt über alles. Und wir hatten ja auch immer Serena, heißt ja in Wirklichkeit heißt sie Maren, und Kind. Und wir haben ja zusammen gelobt, haben uns gut verstanden, alles toll. Und dann ist sie mal, ich war immer zum Jungkaufleute-Lehrgang bei meinen Supermärkten. Und da hat sich das rausgegangen, da hat sie mir mal einen Detektiv hinterher geschickt. Weil sie der Meinung war, das kann nicht bis 2-3 Uhr morgens gehen, dieser Kursus. Und da war ich tatsächlich in einem Lokal hinterher, wo ich noch ein Bier getrunken habe. Und das war eine Gay-Bar. Und das, wo warst du denn? Ich sage, das ging so lange. Da hat sie mir dann genau vorgelesen, ich hatte eben gerade einen Anruf, das und das. Und du bist in der Bar gewesen und fiel mir natürlich die Kinnlade runter. Und dann war es vorbei alles.
Also hast du dich gar nicht freiwillig ihr offenbart, sondern sie hat es rausgefunden.
Sie hat es rausgekriegt. Doch, obwohl sie wusste so ein bisschen, also geahnt hatte sie das wohl. Und wir hatten nachher auch einen Freundeskreis, was so Jungs waren, so zwei eine Beziehung oder so. Irgendwie hat sich das so ergeben. Die waren bei uns im Sparmarkt, haben die gewohnt und so. Und dann waren wir mit denen mal privat am Wochenende weg oder essen und so weiter alles. Also das Metier kannte sie schon, aber eben mit Widerwillen oder absolut nicht. Es gibt Frauen, die können sowas akzeptieren und es gibt Leute, die können es eben nicht akzeptieren. Das verstehe ich voll und ganz.
Ja klar, ist ja dann ihre freie Entscheidung. So. Ja, ne? Genau, ja. Und bist du danach dann in eine Beziehung zu einem Mann gegangen oder wie lief das? Ja?
Ja.
Seitdem auch nur mit Männern zusammen gewesen?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es einfach. Also ich habe gemerkt, dass Frauen sehr, sehr eifersüchtig sind. Und du darfst nicht dahin gucken und das darfst du nicht. Und wenn ich sage, ich gehe mal ein Bier trinken, ja, ich komme mit. Ich sage, lass mich doch mal alleine da drüben in die Kneipe, wo wir gewohnt haben, Braunfelder Chaussee. Lass mich doch mal alleine da hingehen. Ja, und dann fährst du mit dem Taxi noch woanders hin. Ich sage, nein. Und. So, ich brauche das Lockere. Eine lockere Beziehung, wo ich auch mal alleine mal weggehen kann. Muss gar nichts passieren. Aber wo ich mal alleine weggehen kann oder mal rumdröhnen kann oder gucken kann, was ich gerne möchte und nicht diese Zange, das eingeklemmt, das kann ich absolut nicht. Mhm. Und dann hat das dann meistens auch so ja.
Also hast du danach Beziehungen mit Männern geführt?
Ja.
Ausschließlich?
Ja. Naja, so viel waren es auch nicht, aber ich meine.
So viele? Wie viele denn? Wenn du das jetzt schon ansprichst.
Naja, zwei, drei vielleicht.
Aha, okay. Aber jetzt bist du Single.
Jetzt bin ich alt, die haben mich alle verlassen.
Nein, du bist Single. Ja, jetzt hör doch auf. Ja. Das tut doch überhaupt nichts zur Sache, wie alt du bist.
Das habe ich vorher schon gewusst, weil ich hatte wirklich immer sehr hübsche Jungs und alles. So, und wenn die nachher, aber auf Deutsch gesagt, wenn die alles hatten, dann sind sie nachher auch wieder weggegangen.
Okay.
Ja, und
hört sich so ein bisschen an, als wenn du dich ausgenutzt fühlen würdest.
Naja, so ein bisschen hat man das schon, das Gefühl dann gehabt. Nur ich habe es dann natürlich auch genossen, solche Jungs dann zu kriegen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Eben dementsprechend hübsche Jungs, oder?
Okay, hast du es also in Kauf genommen?
Habe ich in Kauf genommen, ja, eben.
Und jetzt rückblickend, wie ist das für dich?
Ja, da habe ich jetzt gewusst auch. Da habe ich dann, wenn du alt bist, dann sind sowieso alle weg, denn dann bist du auch alleine. Und genauso ist es auch gekommen, habe ich vorher gewusst.
Bist du alleine? Weil jetzt gerade sitzt dein Haushälter neben uns und der, glaube ich, schon seit 30 Jahren dein Haushälter ist und alles für dich macht.
Jede Freundschaft von mir mit anderen hat er durchgemacht, immer. Er war immer parater.
Seit 37 Jahren an deiner Seite.
Ja,
also so alleine bist du dann ja nicht, oder?
Nee, in dem Sinne so jetzt nicht, aber wollen wir sagen, auch verlieben kann man sich sowieso mit 77 nicht mehr. Aber Sympathie, wollen wir sagen, ist ja noch dabei, wenn man jemanden mag und so weiter. Ne?
Aber fühlst du dich alleine?
Jetzt im Moment, wo ich den Laden gerade aufgebe, ja, wenn ich ehrlich sein soll. Oder jetzt auch durch die Corona-Sache, wo man ganz und nirgends hingehen darf. Sonst kann man nochmal irgendwo einen Kaffee trinken gehen oder sich mit Leuten treffen. Das konnte man ja jetzt alles nicht. Und dadurch, bin ich ganz ehrlich, habe ich mich ein bisschen alleine gefühlt.
Mhm. Du lebst hier auch, wir sitzen ja gerade in deiner Wohnung, ja, auf der Uhlenhorst, eine sehr schmucke, schöne Wohnung. Du lebst hier auch alleine?
Ich lebe alleine mit zwei Yorkshiren. Und wie gesagt, Rüdiger, der betreut mich mit allen drum und dran, wird einkaufen für mich, sorgt für mein Wohl.
Mhm. Wie geht's dir gesundheitlich?
Nicht so besonders. Ich leide noch sehr, ob das mit dem Laufen ist und so weiter, von dieser Lungenembolie, habe ich noch nicht die Stabilität wieder. Denn jetzt habe ich im Moment gerade mit Niersteine zu tun. Und ja, aber sonst so weit. Aber man merkt das Alter. Ich merke es, dass ich 77 bin, bin ich ganz ehrlich. Nicht mehr so vom Kopf her bin ich sehr gut drauf. Habe auch meine Leute alle sehr, sagt mein Professor auch immer, Mensch, dass sie das, ihre ganzen Leute alle noch so führen und ja, toll. Aber körperlich eben lasse ich sehr nach. Ne?
Ja. Du hast gerade schon deine Tochter erwähnt. Ja. Serena, also Maren eigentlich, wieso wird sie Serena genannt?
Ja, in der Branche hat man wohl immer so Künstlernamen.
Okay, das ist ihr Künstlername.
Also, das ist ihr Künstlername. Sie heißt Maren, also Maren Leas hieß sie damals, ja. Und dann hat sie geheiratet, hat auch einen Sohn und einen Goldenbaum. Und mit der ganzen Schminkerei und das, da hat sie immer den Namen Serena.
Ja, die ist ja Star-Visagistin, ja, und hat bereits irgendwie Erfolg, Prominente hat aus, ja, aller Welt, ja, Heidi Klum, Naomi Campbell, Helene Fischer und wenig, ja, alles, genau, gestylt. Ja. Meinst du, das war der Einfluss der geschminkten Travestiekünstler in ihrer Kindheit?
Auch mit, hat sie mal gesagt. Also erstmal, als sie aus der Schule kam, hatte ich ihr diesen Job besorgt. Bei Manfred Marz, das war hinter Rahlstedt irgendwie, das war auch mein Friseur. Und der suchte jemanden, und da habe ich sie, das war in der Nähe vom Studio Hamburg. Und da hat sie dann angefangen eine Lehre als Friseurin und auch den Meister. Und da mehr oder weniger war wohl auch das Publikum, dass da jemand sie entdeckt hat. Und dann ging sie nach London mit, also um da zu jobben und um da zu lernen. Und da war sie, ich weiß nicht wie viele Jahre, da war sie in London, hat das alles vom Pickel auf gelernt, auch mit Schminken und dies und das alles. Und kam zurück und hat gleich den Draht gehabt zu diesem großen alles, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, als die gerade alle dran waren. Und hat sich so bis heute, Sylvie Mais, mhm, oder wen nicht alles.
Ja, sie lebt auch hier in Hamburg, oder?
Sie ist in Hamburg-Bergedorf und sie, ja.
Also habt ihr auch Kontakt,
ja? Ja, Sohn auch inzwischen, ja.
Also bist du Opa.
Ja.
Ja, schön.
Ja, der junge Opa.
Der junge Opa. Erst 77, der junge Opa.
Ja.
Was wirst du besonders vermissen?
Diesen Rhythmus, jeden Tag. Sonst bin ich jeden Nachmittag um 4 Uhr hier weg und ins Geschäft gefahren, bis abends so 9 Uhr. Und dann hat mein Geschäftsführer das weitergemacht, hat nach anderen Weise, und das will ich so, das will ich so. Und dann bin ich nach Hause gefahren. So, und das fehlt mir auch im Moment, merke ich das, jetzt durch dieses Corona. Ich habe Zeit für alles und weiß gar nicht, was ich überhaupt noch machen soll am Tag. Das ist ein bisschen, das fehlt mir, mich jetzt nachmittags um 3 Uhr fertig zu machen, 4 Uhr los und dann nach St. Pauli zu fahren. Aber das werde ich wieder so ein bisschen aufnehmen, wenn jetzt mit dem, wenn die Lokalitäten und Restaurants alle wieder aufhaben, dann setze ich mich ins Bistro, was früher meins war, und trinke dann Kaffee und dann sehe ich viele Artisten, viele Kellner von mir. Und dann so, da kann ich, muss ja nicht jeden Tag sein, aber da irgendwie würde, oder ins Monopol draußen kann man sich da setzen, ja, trifft man viele Geschäftskollegen und so.
Wirst du die vermissen, deine Leute da?
Ja, sehr, sehr werde ich die vermissen, weil man auch mit den Leuten mal essen gegangen ist. Ich möchte mich auch, vor allen Dingen möchte ich mich ganz ordentlich bedanken bei den ganzen Mitarbeitern, ob das die Kellner sind, die auch schon sehr, sehr lange da sind, teilweise 20, 30 Jahre, oder den ganzen Travestieartisten, die wir auch angefangen haben mit Travestieshow im Pulverfass, haben für mich immer, sind für mich immer wieder da gewesen, wenn ich sie gebraucht habe. Aber auch gehören dazu unsere Stammgäste, die regelmäßig kamen und die man, wo man sich privat so ein bisschen freundschaftlich, die mir heute auch noch schreiben, per WhatsApp, hallo Heinz Dieger, und komm, wir gehen mal essen zusammen oder dies zusammen oder wir laden dich ein bei uns zu Hause und so weiter. Da wollte ich mich nochmal besonders für bedanken.
Und jetzt für die Zukunft weiter als Berater arbeiten und irgendwelche anderen Pläne noch?
Also ich will ganz ehrlich sagen, ich bin weiterhin als Berater, aber es geht ein bisschen in meinem Kopf umher. Ich würde gerne auf Sylt eine Travestie-Show machen, so vielleicht mal ein oder zwei Monate, weil ich ja auch eben diesen Draht noch dazu habe, zu den ganzen Artisten und so weiter. Und ich meine, laut Vertrag darf ich ja in Hamburg sowieso alles nicht machen. Ist auch korrekt und so weiter. Aber ich habe schon überlegt, weil ich möchte jetzt im Alter, möchte ich mal öfter nach Sylt fahren. Dafür habe ich mir das angeschafft. Ich habe auf Sylt so ein Ritterhäuschen.
Ach, schön.
Und darum wollte ich ja im Alter jetzt auch mal ein bisschen öfter dahin, von mal 2-3 Wochen, nicht nur immer 2-3 Tage. Da, und da habe ich nur so überlegt, man muss sehen, man müsste einen Raum finden mit einem Saal. Da gibt es eins, heißt die Tenne. Da sind mal Leute von uns aufgetreten in Tinnum. Und vielleicht kann man da, oder es gibt auch eine Diskothek, die wird verkauft. Da hat der Chef mal gesagt, mach du doch hier was rein und so weiter. Also die Gelegenheit wäre, aber ich muss mal sehen, wie fit ich bin und bleibe. Und also jetzt nicht irgendwie, aber vom Kopf her würde mich mal interessieren, so vielleicht Juli, August nächstes Jahr mal eine Show mit Travestie da zu machen.
Okay, aber wenn du jetzt schon drüber nachdenkst, oh, da steht ein Laden frei, kribbelt schon wieder in den Fingern oder was?
Ja, aber da ist ja nichts frei. Also der eine vom, der mir seinen Laden angeboten hat. Aber der sagt, kannst mich jederzeit besorgen, kriegst du meinen Laden sofort. Aber nein, kribbeln tu das nicht. Aber nur mal denk drüber nach, mal, ne?
Na, warten wir mal ab. So alt ist die Information ja noch nicht, dass du das Pulverfass abgibst. Wer weiß, ob du nicht das Kribbeln in den Fingern dann doch stärker wird. Ich danke dir sehr für das schöne, sehr lustige Gespräch.
Gleichfalls, danke ich dir auch.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.